Dann fangen wir doch mal an. Hallo erstmal. Ich bin Heiko und ich erzähle euch heute was über Fahrzeug-Security. So, dann fragen sich jetzt einige von euch vielleicht, was ist denn Fahrzeug-Security? Also zunächst mal, Fahrzeug-Security werden wahrscheinlich die meisten daran denken, hey, mein Fahrzeug soll gegen Diebstahl geschützt werden. Da gibt es sowas namens Wegfahrsperre und eine Alarmanlage, die soll verhindern, dass das Auto geklaut wird. Wo Fahrzeug-Security sich so ein bisschen unterscheidet vom Begriff Safety, das ist die funktionale Sicherheit, das wäre die Safety, also wenn das Fahrzeug ein ESP hat zum Beispiel oder ein ABS, das verhindert, dass ihr von der Fahrbahn abkommt bei schlechten Witterungsverhältnissen, das ist funktionale Sicherheit und dass das immer zuverlässig funktioniert. Das ist aber mit Security an sich nicht gemeint, weil bei Security, der Begriff soll sagen, dass es irgendwie einen aktiven Angreifer gibt, der das System angreifen möchte. Security beschäftigt sich ganz viel auch mit Hackern und ein Teil der Hacker sind Tuner. Die tunen die Fahrzeuge, um mehr Leistung rauszuholen und müssen dazu meistens die Steuergeräte, zum Beispiel die Software da drin, manipulieren. Und generell Hacking natürlich von externen Schnittstellen, so wie man es kennt, und zunehmend auch aus dem Internet sind Fahrzeuge erreichbar. Dazu habe ich hier mal ein kurzes Video.
So. It's not fun to have your 2-ton SUV's brakes hacked, just as you're parking in front of a ditch.
Okay, hold on tight. Hold on. Oh,
that's what I've learned from Charlie Miller and Chris Valasek, a pair of hackers who have spent the last year developing a piece of software that can wirelessly sabotage this 2014 Jeep Cherokee.
It hasn't been altered in any way. There are no devices attached to it. But like many thousands of Jeeps around the world, it can be remotely hacked over the internet through a cellular connection to its entertainment system that would allow someone to take over its steering, its transmission, and even its brakes.
To demonstrate that, I'm going to act as today's crash test dummy and drive it on the highway here in St. Louis, while Charlie and Chris hijack its digital systems from Charlie's house miles away. They wouldn't tell me what they had plans, but they assured me that it wouldn't be anything life-threatening.
Remember, Andy, no matter what happens, don't panic.
It's not the first time I've driven a car while it's being attacked by these two hackers. But in 2013, they were in the back seat, and their laptops were wired into the vehicle through a port in its dashboard. Now they're sending the same sort of attacks remotely, and I have no idea what they might do.
He's going as fast as I've seen him, so.
So first we're gonna turn the fan on him.
Yeah, let's turn the fan on, see if he even notices.
All right, something just turned on, all the fans and AC and stuff. I didn't do that.
The trick started small.
Oh my God, that was a picture of Charlie and Chris in track suits that just appeared on the dashboard.
But as I drove down the interstate, things started getting unpleasant and very loud.
Perfect. I can't turn it down.
This was such a fun video.
See, look, I got a teacher. The air conditioning is blasting, the music is blasting, and I can't see anything because of the windshield wiper fluid.
Okay, do it. Do it. Kill the engine.
So we're killing the engine right now.
It says park sense. Actually, can't accelerate.
I stomped on the gas, but the Jeep slowed to a crawl.
It says 43 miles an hour, but I'm not going that fast.
I turned on my hazard lights, but I was still stuck in the right lane with no shoulder to escape onto.
Guys, I'm stuck on the highway.
Gut, ich stopp mal da. Also wie man da sehr eindrucksvoll sehen kann, die haben sich also über das Multimedia-System von dem Fahrzeug über das Internet in das Multimedia-System verbunden, haben dort es geschafft, eine Software zu manipulieren, die CAN-Signale in den CAN-Bus von diesem Fahrzeug sendet. Ich komme gleich noch dazu, was das für ein Netz ist. Und haben es darüber geschafft, dann eben Signale abzusetzen, die die grundlegenden Fahrzeugnachrichten manipuliert hat und so eben erstmal die Scheibenwischer angemacht, die Lüftung hochgedreht und dann eben die Engine gekillt. Sollte natürlich nicht so sein. Zeigt, dass da immer wieder Fehler gemacht werden. dass die Systeme, die früher mal isoliert waren, also wie so ein CAN-System in so einem Fahrzeug ohne Internet, ohne Multimedia-System, isoliert funktioniert das Ganze. Braucht man physikalischen Zugang, so wie sie es am Anfang gezeigt haben für ihren ersten Hack, wo sie im Fahrzeug gesessen sind und sich mit einem Kabel auf den Bus verbunden haben. Aber es gab eben eine Schwachstelle in diesem Multimedia-System, über den sie dann Zugang zu den Fahrzeugsystemen erhalten haben. Genau. Wie kann so ein Fahrzeug aussehen? Gibt es verschiedene Bussysteme. Hier mal so ein beispielhaftes Auto. Und da ist ein ganzer Haufen Kabel drin. Und ein ganzer Haufen verschiedene Bussysteme. Um so ein paar Beispiele zu nennen, ist einmal der CAN-Bus. Das ist ein Feldbus mit einem sehr starken Signal, gut vor Störungen geschützt, aber er hat keinerlei Authentifizierung oder Sicherheitsmechanismen, die so verhindern, dass man Nachrichten replayen kann. Das muss man alles dann in einem Software-Layer drüber implementieren. Auch einer der Gründe, warum es sehr einfach ist, so einen CAN-Bus anzugreifen. Dann gibt es noch den Linbus, das ist ein sehr billiger One-Wire-Bus, also wird über einen Draht übertragen und wird für alles, was billig sein muss, verwendet, zum Beispiel für die Fensterheber. Dann gibt es noch Ethernet, zunehmend in Fahrzeugen, dass man jetzt anfängt von so Multimedia-Bus, MOST zum Beispiel, wegzugehen zu Ethernet hin. Man hat einfach hohe Bandbreite, die Hardware ist mittlerweile sehr günstig und es lohnt sich nicht mehr, da eine Eigenentwicklung zu machen. Früher, wo das noch nicht der Fall war, hat man eben sowas wie MOST verwendet und heutzutage benutzt man dafür Ethernet und damit fangen eigentlich so die Probleme an, weil auf einmal ein Netzwerk verfügbar ist, mit dem wir alle, ich sage mal, generell umgehen können oder Erfahrungen haben. Weil die meisten haben noch nie was von CAN gehört, von LIN oder MOST, aber mit einem Ethernet, da können sie was anfangen. Und das gibt den Hackern eigentlich einen neuen Zugang zu diesen Fahrzeugen. Genau. Und das Problem ist natürlich, das Fahrzeug ist sehr komplex, aus vielen Bussen aufgebaut. Die sind miteinander verknüpft über sogenannte Gateways und das gibt dann viele Angriffspunkte, wo man ansetzen kann. Und auch wenn man es schafft, ein sehr schwaches System, wie zum Beispiel das Multimedia-System zu finden, ist es dann nicht so einfach, in ein anderes System zu kommen. Aber wie in dem Beispiel gezeigt haben, die es da eben geschafft, in den CAN-Bus über zu sprechen mit Nachrichten und dort das Fahrzeug manipulieren können. Genau. Physikalisch heißt es, das Steuergerät ist mit beiden verbunden, einmal mit dem Internet über ein GSM-Modul und auf der anderen Seite mit dem CAN und haben dann geschafft, von dem einen System Nachrichten in das andere zu senden.
Ich hatte jetzt da gesagt, das Übersprechen, es hört sich so ein bisschen an, als ob man auf dem anderen laut schreibt, damit es dem anderen gehört wird.
Ach so, nee. Genau. Dann besitzt so ein Fahrzeug ganz, ganz viele Schnittstellen. Also ganz klassisch, kennen vielleicht einige, das ist dieser OBD-Anschluss, das ist Onboard Debugging, das ist ein Anschluss, wo in der Werkstatt verwendet wird, um zum Beispiel vorne die ganzen Warnleuchten auszulesen, was ist denn schiefgelaufen mit dem Motorsteuergerät und auch um Fahrzeugsettings zu tätigen, zum Beispiel den Einspritzpunkt für den Motor und so weiter. Und zunehmend sind in den Motoren auch Stellwerke verbaut, die über elektrische Stellgeber ansprechbar sind und die man dann auch manipulieren kann, sodass man zum Beispiel das Fahrzeug tunen kann und eine andere Leistung erzielen kann, wenn man da bestimmte Werte manipuliert. Dann Funksysteme. Zunächst mal haben die ja angefangen mit, wenn man so Funkschlüssel hat, wo man draufdrückt, die Türen aufgehen. Da gibt es sehr vielseitige Angriffe. Da wird dann zum Beispiel ein Funksignal relayed oder bei älteren Modellen war es nur möglich, das zu replayen. Das heißt, man zeichnet so ein Signal von so einem Funkschlüssel auf, der dann öffnen sagt und dann fängt man das Signal ab, replayt das, also spielt es nochmal ab und kann dann so in das Fahrzeug eindringen. Mobilfunk ist in vielen Fahrzeugen verbaut. Komme ich dann gleich noch zu. Auch im 2018 ist das jetzt Pflicht. Und das wird eben auch verwendet, um eine Internetverbindung für die Fahrzeuge zu bieten, um verschiedene Funktionalitäten auszuführen. Ja?
Ich wollte noch über den Funkschlüssel sprechen, wegen der Keyless-Systeme.
Das kommt gleich. Kleinen Moment dazu. Genau. Dann gibt es noch WLAN. Viele Fahrzeuge bieten die Funktion, dass ich mein Handy per WLAN in das Fahrzeug einbinde, um dann irgendwelche Komfortfunktionen zu bedienen, die Klimaanlage zu steuern und andere Dinge. Ganz traditionell noch quasi schon Bluetooth, dass man eben Audio-Streaming in sein Multimedia-System machen kann. Und ja, die Liste ist ziemlich lang. USB hätte ich noch genannt, weil viele Geräte auch für USB-Sticks und so weiter einen Anschluss zur Verfügung stellen und auch mannigfach Angriffe da möglich sind, insbesondere wenn die USB-Schnittstellen nicht abgesichert sind gegen andere Protokolle oder Geräte und dann zum Beispiel in der Tastatur erkannt wird, dann gibt man da zum Beispiel mal Root ein, drückt Enter, drückt dann Shutdown minus Now und auf einmal fährt das Multimedia-System runter. Hat er wohl eine Tastatur erkannt und filtert nicht nach der USB-ID. Also bietet es auch wieder eine Möglichkeit, dort das Fahrzeug anzugreifen. In dem Fall kann man zwar nicht sehen, dass man da eine Shell geöffnet hat, aber man hat dann die Möglichkeit, das zu überprüfen. Dann kann man zum Beispiel eine Netzwerkkarte an den USB anschließen oder ein Hub mit einer Netzwerkkarte und einer Tastatur. Und schon hat man eine Verbindung auf das Autoradio und kann von da aus weitergehen. Genau. Ja gut, NFC habe ich jetzt da nicht aufgenommen. Das wäre dann für das Keyless Entry. Da komme ich dann gleich noch zu. Jetzt habe ich schon von der Vernetzung von Fahrzeugen gesprochen. Das wird immer mehr. Können wir alle beobachten. Bestes Beispiel dafür ist dieses eCall-System. Jedes Fahrzeug, das jetzt seit 2018 neu produziert wird, besitzt eine SIM-Karte, die im Fahrzeug integriert ist mit mehreren Antennen und die automatisch, wenn das Fahrzeug einen Unfall hat, also ich glaube, das wird auf Airbags in den meisten Fällen getriggert, wenn die Airbags ausgelöst werden, wird ein Signal abgesetzt und da Positionsdaten mitgesendet und außerdem wird dann eine Leitstelle kontaktiert, die in vielen Fällen dann auch mit einem Lautsprecher übers Multimedia-System zum Beispiel mit dem Passagier reden kann, ob der noch ansprechbar ist oder was denn überhaupt passiert ist. Genau. Was ein bisschen bedenklich an der Stelle ist, über das eCall-System lässt sich auch ein Fahrzeug stilllegen, prinzipiell, weil die Zugriff auf Fahrzeugfunktionen über diese Schnittstelle haben. Und es ist auch gibt es einen großen Katalog, was diese eCall-Systeme alles können müssen, von der EU verabschiedet. Und wie gesagt, das ist Pflicht ab diesem Jahr. Genau. Dann Android Auto. Ja. Nochmal bitte ins Mikro.
Das heißt, jedes Auto, das ab diesem Jahr produziert wird, muss gesetzlich festgelegt, oder ist gesetzlich festgelegt, dass das fernstilllegbar ist?
Nicht fernstilllegbar, sondern das eCall-System implementiert hat. Ja, aber in der eCall-Systemimplementierung sind eben bestimmte Basisfunktionen mit drin. Eine Stilllegung ist optional, soweit ich weiß, aber der Umfang ist recht erschreckend, sage ich mal, von dem eCall-System. Und relativ weitreichend. Dann ein anderes System ist zum Beispiel noch das Android Auto. Ich weiß nicht, wer schon mal Hände hoch, wer das schon mal gesehen hat oder benutzt hat. Okay, doch ein paar. Genau, ich kann mein Handy per USB ans Navi anstecken. Dann meldet sich das Handy mit einer Applikation und hat über den USB Zugriff auf das Multimedia-System, kann den Bildschirm dort reinspiegeln und ich kann meine Mediendateien über den USB-Port im Fahrzeug anhören oder Anrufe tätigen und sowas. Also das, was man per Bluetooth schon in den meisten Fällen kennt, geht dann eben auch über diese Schnittstelle. Und es ist noch weitreichender, sondern insofern, dass ich das GPS zum Beispiel vom Handy benutze, um eine Navigationsfunktion in ein Fahrzeug reinzubekommen. Das hat das Fahrzeug quasi nicht mehr an Bord, sondern bietet nur noch einen Bildschirm, wo dann mein Handy gemirrored wird. Also der Bildschirm vom Handy angezeigt, beziehungsweise Navigation, wird dann über Google Maps von meinem Handy ausgemacht. Ja? Gib mal das Mikro hoch.
Jetzt? Jetzt. Ist es denn das gleiche wie dieses, wie heißt denn das in den USA, Simulink oder Carlink oder sowas?
Carlink ist das Pendant von Apple.
Also okay. Danke.
Das Android Auto heißt das für die Android-Betriebssysteme und genau, das heißt CarLink, glaube ich, heißt es für Apple. Das habe ich. Apple ist es CarPlay. CarPlay, danke. Mirrorlink gibt es auch noch. Okay.
Ich habe bei dem Autos lange nicht verstanden, warum sie in Kleinserie Navigationssysteme produzieren, wenn Handys billig und verfügbar sind.
Das ist genau dieser Trend. Also, dass man sich als Fahrzeughersteller solche Zusatzfunktionalitäten über diese normierte Schnittstelle holt und eben wie mit dem Android Auto, das ist eine API, die man da anspricht, die ist definiert worden, ich glaube zusammen mit Google, für das Android zumindest. Und da kann man eben diese Funktionalitäten ins Auto bringen über die Mobiltelefone. Genau. Genau, dann diverse Streaming-Dienste. Also wenn man zum Beispiel einen Tesla kauft, dann kriegt man automatisch da ein Abo für Spotify oder irgendeinen Streaming-Dienst mit drauf und kann dann seine Musik im Fahrzeug direkt aus dem Internet streamen. Nettes Feature für manche. Dann haben wir noch GPS-Tracking. Viele Versicherungsgesellschaften bieten, also das VERS steht für Versicherungsgesellschaften, die bieten mittlerweile an, ich kann mir so eine kleine Blackbox ins Auto holen oder manchen Fahrzeugherstellern kann ich das bereits freischalten lassen. Dann benutzen wir das integrierte GPS-Modul, GSM-Modul und GPS-Modul, um die Daten zu streamen zum Versicherer. Und der kriegt dann deine Bewegungsprofile und kann daraus bestimmen, wie gut fährst du denn Auto. Also wie oft bremst du denn rapide ab oder fährst du über der erlaubten Geschwindigkeit und daraus wird dann dein Versicherungssatz berechnet anstelle von einem Pauschalsatz. Ist auch beliebt bei Firmen, die so ihre Fahrzeuge tracken und die Mitarbeiter so anhalten können, dass sie zum Beispiel sich an die gesetzlichen Maximalgeschwindigkeiten halten können. Genau. Dann immer wieder in Fahrzeugen sieht man jetzt seit neuestem so ein kleines Google-Logo. Also wenn ein Navigationssystem integriert ist, werden da Google-Karten mit reingeladen oder Satellitendaten, dass man dann so ein schönes Bild angezeigt kriegt, im Gegensatz zu einer reinen Karte. Und die werden oft von Google bereitgestellt in vielen Fällen und haben oder auch anderen Anbietern. Ich habe jetzt Google Maps nur exemplarisch hier genommen. Und die werden auch dynamisch nachgeladen übers Internet. Das ist auch wieder ein Zugang zum Internet, den das Fahrzeug da hat. Und dieses große Feld K2X soll eigentlich nur ausdrücken, dass verschiedene Fahrzeuge miteinander sprechen können in Zukunft oder können sollen und dass die Infrastruktur mit den Fahrzeugen sprechen kann, um zum Beispiel zu sagen, dass die Ampel dem Fahrzeug sagt, ich bin rot, bleib stehen. Oder von links kommt ein Fahrzeug, mach langsamer und solche Dinge. Und auch, dass Fahrzeuge zum Beispiel vor Unfallstellen gewarnt werden können. Führt aber auch dazu, dass wieder da neue Daten erhoben werden und dass da auch Daten über die Bewegung irgendwo gespeichert werden, dass Fahrzeuge mit Fahrzeugen reden können und auch Fehlinformationen erhalten können und da ein Informationsfluss stattfinden soll zwischen Infrastruktur, der positive Effekte haben kann zur Fahrsicherheit, aber auch nachteilige Effekte haben kann, weil wenn die Datenschutzsachen zum Beispiel nicht geklärt sind. Gibt es da noch Fragen zu? Nicht? Okay. Weiter. Genau, dann, wir hatten es schon hier erwähnt worden, Keyless Entry in Go. Da habe ich auch wieder ein kleines Video zu.
Stellen im ganzen Südwesten zu. Braunheim im Rhein-Main-Gebiet. Eine Überwachungskamera filmt die Autodiebe. Das Ganze dauert nur Sekunden. Das Auto öffnet sich wie von Geisterhand.
Genau. Vielleicht noch mal ein paar Sekunden zurück. Genau, da sieht man das. Hier steht jemand mit so einem Gerät an der Wand. Da ist das Fahrzeug. Das ist nichts anderes als eine Richtantenne. Die wird auf diesen Keyless Entry in Go Schlüssel gerichtet. Und das Signal kann man dann eben relayen an das Fahrzeug. Und Achso, die Komfortfunktion soll dazu führen, dass man den Schlüssel in der Hosentasche behalten kann, geht man an das Auto ran und kann dann die Tür öffnen, weil man sich in einem Nahfeld befindet. Und dieses Signal, das der Schlüssel aussendet über dieses Nahfeld, wird dann auch im Fahrzeug genutzt, damit man nur auf den Knopf zum Starten des Motors drücken muss und den Schlüssel nicht mehr in ein Zündschloss einstecken muss. Ist eine schöne Komfortfunktion, kann aber auch eben verwendet werden, wenn ich den Schlüssel irgendwo im Haus liegen habe, über eine Richtantenne, wenn ich die gut ausrichte, und das geht relativ einfach. Wie man hier sieht, geht das auch relativ schnell, wenn es nicht allzu weit weg liegt im Haus. Dann kann man das Signal von dem Schlüssel über eine Funkbrücke wieder zurück zum Fahrzeug leiten und dann eben einsteigen und wegfahren. Und weil das Fahrzeug natürlich nicht ausfallen soll, wenn der Schlüssel sich entfernt, weil man könnte ja auf der Autobahn bereits sein und da soll das Fahrzeug ja nicht ausfallen, wird es dann auch so lange aktiv bleiben, bis es wieder abgeschaltet wird. Das reicht aber halt, um Diebstahl durchzuführen zum Beispiel.
Was machen die Diebe dann, wenn sie das Fahrzeug später mal weiterverwerten wollen? Die müssen ja.
Gut, die können zu dem Zeitpunkt dann andere Steuergeräte zum Beispiel einbauen, wo ein anderer Schlüssel drauf provisioniert ist und das Fahrzeug dann dementsprechend weiter verwenden. Ja. Genau, weitere Komfortfunktionen habe ich bei ein paar Herstellern gefunden. Die Online-Standheizung. Ich kann ganz bequem von zu Hause aus übers WLAN mit meinem Handy die Standheizung einschalten im Winter. Ist schön, wenn ich rauskomme. Das Fahrzeug ist schön warm, abgetaut. Ich muss nicht mehr Eis kratzen. Genau. Und was auch ein neuer Trend ist, ist das Freischalten von Zusatzfunktionen. Also ich kaufe mein Fahrzeug, da ist zwar alles drin, zum Beispiel Navigation, Mobiltelefon, Anschluss und so weiter, aber die Funktionen sind erstmal gesperrt oder ich habe das Kartenmaterial zum Beispiel nur für Deutschland freigeschalten, möchte ich damit nach Frankreich fahren, kann ich dann in meinem Fahrzeug an meinem Multimedia-System direkt die neue Karte kaufen. Die wird dann über meine Kreditkarte oder einen registrierten Account abgerechnet und dann habe ich die Kartenfunktion freigeschalten. Wird dann heruntergeladen zum Beispiel. Oder eben die Zusatzfunktion Navigation überhaupt. So als Beispiel. Also so wie man das bei anderen, sage ich mal, Abo-Modellen oder Sachen, wo man eben Funktionalitäten nachkauft bei Software, von einer Demo-Version bis zum, wenn man dann die Software kauft. Genau. Auch da sind wieder Verbindungen, die ins Fahrzeug führen und wo man sehr viel Potenzial hat mit Schlüsselaustausch und solchen Dingen und TLS-Verbindungen, was falsch zu machen. Ja, sag doch was. Die Folie habt ihr nicht gesehen. Genau, also das sind nochmal die Punkte. So, wie kann man jetzt so ein Fahrzeug hacken? Also der spaßige Teil. Ich habe schon angesprochen, es gibt ja verschiedene Schnittstellen. Um diese Schnittstellen auch zu benutzen und da einen Angriff durchzuführen, gibt es zum Beispiel Werkzeuge. Das ist mittlerweile sehr kostengünstig erhaltbar. Das sind zum Beispiel CAN-to-USB-Adapter. Da kann ich mich auf diesen CAN-Bus klemmen und eben Signale mit sogenannten Socket-CAN. Das ist ein Treiber für Linux, der das Ganze ähnlich wie ein TCP-Socket implementiert. Sehr einfach zu benutzen. Kann man dann Interface öffnen und dann erstmal zum Beispiel einen Listener starten und dann eben zuhören, was wird denn auf dem Bus gesprochen. Und dementsprechend, wenn ich das time und analysiere, zum Beispiel wenn ich die Fenster auf und zu mache, wenn ich das Auto abschließe, kann ich die Nachrichten aufnehmen und dann darüber Informationen erhalten, wie wird denn der Schließvorgang ausgelöst in so einem Fahrzeug. Genau. Das Ganze gibt es auch für OBD. In meisten Fällen ist beim OBD auch ein CAN-Anschluss, sogar mehrere CANs vorhanden. Und die sind mit dem Motorsteuergerät zum Beispiel verbunden. Und da kann man auch zusätzliche Informationen erhalten oder mit einer speziellen Software, die für die Provisionierung von solchen Steuergeräten genutzt wird, kann man dann auch neue Firmware zum Beispiel in die Steuergeräte einspielen. Und was auch seit neuestem ist, dass auf dem OBD auch ein Ethernet wieder vorhanden ist. Also ich kann mich da genauso dann mit dem Netzwerkkabel draufhängen und die Signale da analysieren oder auch Pakete hinsenden. Genau, um so Sachen zu machen, wie sie mit dem Schlüssel waren, wo ich dieses Signal replay, gibt es sogenannte Software-Defined Radios. Das ist eine Kombination aus einer Hardware, die halt ein HF-Modul, also Hochfrequenzmodul, hat und eine Software. Und ich kann die Eigenschaften dieses Empfängers und Senders mit Software beeinflussen. Die sind mittlerweile auch relativ kostengünstig geworden, was man auch sieht, dass dann viel mehr Leute damit experimentieren. Genau, um weitere Signale auf verschiedenen Bussen, digitale Signale vor allem, zu analysieren, gibt es sogenannte Logic Analyzer. Da kann ich verschiedene Bussysteme betrachten und auch, wenn ich so ein Steuergerät zerlege, verschiedene Busse, die in dem Steuergerät verwendet werden, anzapfen und analysieren. Und als weiteres Tool wollte ich noch beispielhaft den Kanalisator nennen. Der ist ein automatisiertes CAN-Analyse-Tool, der in Kombination mit so einem CAN-to-USB-Adapter als Software verschiedene Pakete automatisch analysiert, korreliert und auf zeitlich verschiedenen Ereignissen dann zuordnet. Und dadurch, dass man dann zum Beispiel 4-5 Mal die Tür auf und zuschließt, kann der dann analysieren in dieser Software, welches Signal für die Tür öffnen zuständig ist zum Beispiel oder Tür schließen. Die Software ist dann auch irgendwann in Kürze auf GitHub verfügbar. Das war eine Abschlussarbeit. Und es gibt natürlich noch viele mehr. Alle kann ich jetzt natürlich nicht aufzählen. So. Von einem Studenten bei meiner Firma. Genau, also Kanalisator, ganz wichtig mit 0, wurde mir gesagt, geschrieben. Genau, wo kann ich denn Informationen herbekommen und Know-how zu den ganzen Sachen? Möchte ich hier beispielhaft einfach mal das Buch nennen. Ist ein sehr gutes Buch. Ist auch frei verfügbar unter der angezeigten Adresse, kann man sich das runterladen in der E-Book-Variante und man kann es natürlich auch kaufen, hat eine ISBN-Nummer und zeigt auch, dass das von den Hinterhöfen mehr in den Mainstream gerutscht ist, die ganze Car-Hacking-Szene und ja, und es auch immer einfacher geworden ist durch die Verfügbarkeit der Werkzeuge, weil früher war so ein CAN-Werkzeug unbezahlbar, heute kostet es vielleicht 20 Euro. So einen CAN-to-USB-Adapter zu kaufen. Genau, was gibt es denn für zukünftige Entwicklungen? Mehr Vernetzung. Das ist eine Sache, wo ich mir ganz sicher bin. Also, dass unsere Fahrzeuge immer mehr miteinander sprechen, zunehmend im Internet vertreten sind. Der Trend zeigt sich ja schon mit diesem E-Call-System. Genau, mehr Ethernet. Dann möchte ich sagen, dass viele Fahrzeugbusse durch Ethernet ersetzt werden, weil es einfach billig ist, weil es in Massen produziert wird und ein Protokoll ist, mit dem viele sehr viel anfangen können und auch der Datendurchsatz sehr hoch ist. Ob das so vorteilhaft ist oder nachteilhaft, das will ich mal in den Raum gestellt lassen. Genau, das Sammeln von Bewegungsdaten ist ein ganz akuter Punkt. Auch heute werden schon viele Telemetriedaten von vielen Fahrzeugen weggesendet. Genau, und da ist nicht immer klar, wo werden die verarbeitet, wo werden die gespeichert, diese Daten. Genau, was in Zukunft sicher auch kommen wird, ist Fernwartung. Ich kann also bei meiner Werkstatt anrufen, sage dem meine Zugangsnummer zum Steuergerät. Der wählt sich bei mir aufs Fahrzeug ein und kann dann über Remote sagen, was denn mit meinem Motor nicht stimmt. Ist eigentlich nur ein weiterer Schritt. Ich vernetze die Geräte so, dass sie im Internet vorhanden sind. Genau. Und Fahrzeuge in der Cloud. Das wäre dann der nächste Schritt.
Nennt sich Nebel.
Die Cloud. Was? Entschuldigung? Was? Nee. Okay. Fahrzeuge in der Cloud, das ist dann der nächste Schritt, dass man sagt, ja, alle unsere Fahrzeuge müssen in der Fahrzeugcloud sein. Und was jetzt Porsche angekündigt hat, die bringen die Blockchain ins Auto. Die benutzen die Blockchain, um dort Transaktionen für Zusatzfunktionen einzukaufen, zu verifizieren. Genau. Und Daten für autonome Fahrzeuge. Genau, also der Rush geht gerade los eigentlich oder ist schon eine ganze Weile am Laufen, dass verschiedene Hersteller und auch zum Beispiel Google massiv Daten sammelt über die Fahrverhalten, über die Fahrzeuge an sich, auch über Straßenschilder. Wie erkennt ein autonomes Fahrzeug ein Straßenschild, eine Fahrbahnbegrenzung und so weiter? Und da findet eben starker Andrang da, oder ein Wettbewerb statt. Wer kriegt denn diese Daten und wie werden die gesammelt? Und das bietet sich natürlich an, die erstmal mit menschlichen Fahrern zu sammeln, ohne autonome Systeme, damit die autonomen Systeme zum Beispiel davon lernen können. Und in Zukunft natürlich auch autonome Fahrzeuge. Habe ich nochmal ein kurzes Video? Ich hoffe, das geht. Zweimal aufgesungen. Ein paar Mal. Genau. Da hat jemand mal eine autonome Fahrzeugfalle implementiert. Genau. Was der jetzt macht, ist, der malt einfach mal einen Kreis auf dem Boden. Und der Kreis ist außen gestrichelt. So. Gut. Was passiert denn jetzt, wenn so ein Fahrzeug in so einen Kreis reinfährt? Das Fahrzeug hat ja gelernt, über gestrichelte Linien darf ich drüber fahren, über durchgezogene Linien darf ich eben nicht drüber fahren. So, wenn das Fahrzeug jetzt in dem Kreis steht, sagt es, oh, durchgezogene Linie, darf ich nicht mehr rausfahren.
Wir hatten das aber auch schon mit den Baustellen in Neu-Ulm, dass die Einbahnstraßen ein ziemlich komplexes, unausfahrbares System darstellten. Das kostet auch den menschlichen Fahrer ein paar Runden, um zu erkennen, dass es einen Kreis ist, den es drinnen gibt.
Ja, klar. Klar, wenn das bei Menschen funktioniert, funktioniert es vermutlich bei Fahrzeugen, die jetzt anfangen, das Ganze zu lernen, noch besser. Ich wollte es nur mal als Beispiel, das ist ja als Witz gedacht, wollte es nur als Beispiel anfügen, dass ein Mensch sofort klar ist, dass der darf da rausfahren, aber ein Fahrzeug muss sich ja an gewisse Regeln halten, die es gelernt hat.
Aus welchem Grund fährt das Fahrzeug überhaupt da rein?
Ja, du darfst ja durch eine gestrichelte Linie mit einer durchgezogenen
Linie
durchfahren.
Ja, aber da war ja genug Platz woanders auch.
Was?
Da war ja genug Platz woanders auch.
Ja, das, in dem Fall ist es ein als Scherz, also das ist ein menschlicher Fahrer, der das Fahrzeug dort reingefahren hat.
Die Implementierung ist es ja trivial, dass der Lösungsweg bekannt ist. Wir ziehen ab Abfahrt von dem Parkplatz eine durchgezogene Linie zu beiden Seiten und navigieren ins Auto einfach rein.
Zum Beispiel. Also es soll einfach zeigen, dass Menschen manche Dinge vielleicht klar sind, gerade bei autonomen Fahrzeugen das vielleicht nicht so ganz klar ist und die von ihren Algorithmen, die dahinter stehen, abhängig sind und dass man die natürlich dann auch dementsprechend austricksen kann. So, noch ein kurzes Fazit zu dem Ganzen. Genau, in meisten Systeme oder die meisten Fahrzeugsysteme sind sehr, sehr komplex geworden. Es gibt ganz viele Steuergeräte, es gibt eine Unzahl von Bussystemen in so einem Fahrzeug und in meisten Fällen ist es nur möglich, risikobasierte Tests dort durchzuführen. Also das heißt, ich kann nicht das gesamte System bis in jedes Detail analysieren, sondern ich schaue mir nur die Sachen an, die quasi herausstechen oder ein hohes Risiko darstellen. Also das heißt nicht, dass es irgendwo noch eine Schwachstelle gibt, die ich nicht übersehen habe. Und so ein vollumfänglicher Test ist bei der Komplexitätsstufe fast nicht mehr möglich. Genau. Das nächste ist Do Not Security by Obscurity. Viele Fahrzeughersteller haben halt eigene Krypto-Algorithmen implementiert oder Protokolle, wo sie denken, die sind sicher, weil keiner weiß, wie der Algorithmus funktioniert. Aber da gibt es mittlerweile Tools, die sowas zum Beispiel durch Korrelationen berechnen können und den Algorithmus dahinter herausfinden können, ohne den Algorithmus tatsächlich zu kennen, kommen die so nah in ihrer, im Lernalgorithmus daran ran, dass sie es eben schaffen, da Schwachstellen zu finden. Deswegen sollte man auf bewährte Kryptographie setzen, bewährte Sicherheitsalgorithmen die, oder bewährte Protokolle setzen, um seine Systeme abzusichern, und man sollte es auch dementsprechend gut testen. Und als letztes möchte ich noch ans Herz legen, informiert euch über Datenschutz, gerade wenn ihr ein Fahrzeug kauft, was vielleicht Daten wegfunkt. Wo gehen die hin? Was wird damit gemacht? Gut, dann wäre ich von meiner Seite durch und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit soweit. Und was gibt es denn noch für Fragen?
Kriegt man die Informationen über den Datenschutz von Autoherstellern? Weil die funken ja alles Mögliche weg, ohne einen darüber zu informieren.
Das Interessante ist, da gibt es jetzt die neue Datenschutzgrundverordnung ab Mitte Mai. Und die beinhaltet ein Auskunftsrecht. Und es muss sogar nicht nur Auskunft gegeben werden über, was für Daten werden erhoben, sondern auch, wie werden sie verarbeitet und gespeichert. Und du hast ein Recht darauf, das einzusehen. Ansonsten ist es klagbar oder einklagbar. Wie bitte?
Ist im deutschen Gesetz jetzt schon so?
Im deutschen Gesetz ist das bisher auch schon so. Die Datenschutzgrundverordnung soll aber die Durchsetzungsfähigkeit verbessern. Mhm. Ja, und richtig. Das europaweit. Also das die Unternehmen kann jetzt nicht mehr sagen, ja, wir sitzen in Irland, wir handeln nach den Datenschutzbestimmungen in Irland.
Also wir haben vom Institut, bei uns an der Uni haben wir ja auch ein Testauto, und einen der Gründe, dass wir dieses Testauto hatten, war ja auch Datenschutz. Wir wollten ja ein bisschen anschauen, was da so passiert. Ist vergleichsweise wenig passiert, aber eine der Sachen, die wir schon gemacht haben, ist mal bei deinem danach fragen, was die jetzt da eigentlich so zurücksenden, und die haben uns ungefähr erzählt, was in diesem E-Call-System zum Beispiel, was du gesagt hast, und zusätzlich zum Beispiel auch, wie viele Personen in diesem Auto aktuell angeschnallt sind und solche Sachen. Also ganz interessante Sachen zu wissen. Ich glaube, hast du das vielleicht am Anfang erzählt, weil ich habe den Anfang verpasst, den System, wo du quasi mit Handy das Auto eröffnen kannst. Solche Anwendungen werden ja von Daimler angestrebt, und
das Auto, das kann ich noch mal kurz erklären. Das ist eigentlich der nächste Schritt dann von diesem Keyless Entry. Ich brauche gar keinen Schlüssel mehr. Ich provisioniere meinen Schlüssel auf mein Mobiltelefon, das zum Beispiel NFC, also Near Field Communication, hat, und ich kann dann mit meinem Telefon das Auto entsperren über diese Nahfeldkommunikation und dann einsteigen und losfahren. Und da ist natürlich auch spannend, wo wird denn der Schlüssel generiert, wo wird er gespeichert, wie wird er auf mein Handy provisioniert, kann ich zwischendrin den Schlüssel vielleicht abfangen, kann ich den Schlüssel benutzen, um ihn zu kopieren, auf welchen Prämissen oder welchem kryptografischen Algorithmus basiert der Schlüssel, wie verifiziert das Fahrzeug den Schlüssel und so weiter.
Klingt schon mal viel sinnvoller, als was Daimler macht, nämlich die haben eine Webanwendung, und der Webanwendung sagt dem Auto, du kannst jetzt entsperren. Und dann ist das Auto offen. Kannst du dir ja vorstellen, wie das funktioniert.
Das ist interessant.
Das ist bestimmt ein sicherer Kanal.
Ach so, ich habe das natürlich nicht erzählt, gell? Das ist bestimmt alles geheim oder so.
Wird mir aufgezeichnet, ja. Gibt es denn noch Fragen?
Auf einem von dem Slide war Blockchain mit drauf.
Ja.
Was könnte man sich denn da so tatsächlich konkret vorstellen, wozu so eine Blockchain im Auto denn dient?
Kann ich gerne zeigen. Kleinen Moment. Blockchain, wo ist meine Maus? Ah, da oben ist die Maus. Kann ich mir eigentlich irgendwie den Bildschirm mal zeigen lassen hier? Lass mir mal den Hals verrenken, okay. Blockchain Blockchain. Also Porsche hat es angekündigt. Genau. Also für jeden, den es da im Detail interessiert, der kann das gerne nachlesen, zum Beispiel bei der Welt. Die wollen damit Transaktionen und so Sachen wie Einsteigen ins Fahrzeug mit der Blockchain verifizieren als kryptografische Basis für den als Kryptoalgorithmus da im Hintergrund. Ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist, da kann man sich drüber streiten.
Ich mag kurz darauf hinweisen, dass es in deren Medium-Artikel, wo sie versuchen zu erklären, was sie da machen, schreiben, dass der Blockchain eine unhackbare Technologie ist.
Ja, genau, das habe ich auch gelesen. Es gab noch kein System, das man als unhackbar bezeichnen könnte. Von dem her würde ich das unhackbar immer mit Vorsicht genießen, auch als Porsche oder auch wenn es sich um die Blockchain handelt, die ja so toll ist. Genau. Von dem her immer mit Vorsicht zu genießen, solche Behauptungen aufzustellen.
Blockchain.
Ja, Blockchain ist ja momentan so das Hype-Thema. Und dann muss man das natürlich auch in alle möglichen Bereiche bringen. Kühlschränke wahrscheinlich als nächstes mit Blockchain. Und
also ja, ich
habe. Willst du noch was dazu sagen? Nein, nee. Genau.
Nee.
Ja, also, wie gesagt, in dem Fall handelt es sich um eine sogenannte Low-Energy-Blockchain, was schon mal vermuten lässt, dass da relativ viel, wenig Rechenleistung für aufgewendet werden kann. Was dazu führt, dass natürlich der Security oder der Krypto-Algorithmus, der hinten dran stecken muss, irgendwie niederenergietechnisch funktionieren muss. Das kann eine sehr, sehr gute Hardware-Implementierung sein oder eine Software-Implementierung mit kurzen Schlüssellängen. Aber was genau dahinter steckt, weiß man natürlich nicht, solange man es nicht analysiert hat. Und es gibt Blockchain-Technologien, die gut sind und auch gut funktionieren. Das ist aber immer eine Frage auch von der Implementierung der ganzen Sache. Und gerade wo man in solchen Bereichen ist, wo man vielleicht relativ wenig Rechenleistung zur Verfügung hat im Vergleich zu einer Serverfarm, würde ich sagen, muss man das mit Vorsicht genießen.
Also stimme ich zu. Wie ich das Porsche-Artikel verstanden habe, wird tatsächlich die Rechenleistung im Auto damit reduziert, dass ein Großteil der Rechenaufwand auf dem Backend abgelagert wird.
Ja, und wahrscheinlich ist dann das Auto leer, wenn man da früh starten möchte, ist die Batterie depleted.
Oder das vielleicht auch. Also hoffentlich nicht.
Okay. Gibt es sonst noch Fragen zu irgendwelchen Themen? Was?
Mikro.
Ach so, also falls das nicht klar geworden ist, ich finde es einfach sehr witzig, dass man versucht, da solche neuen Technologien für Bereiche zu verwenden, für die sie eigentlich nicht gedacht waren. Und von dem her sollte man das mit Vorsicht genießen. Ich möchte hier keine Wertung einbringen.
Gut. Läuft die Kamera noch?
Ja, die Kamera läuft.
Okay. Du sagst nichts.
Gut, sonst noch Fragen zu irgendwelchen fancy Themen, die ich hier auf meiner Zukunftsfolie vielleicht hatte?
Markus hat eine Frage.
Hast du dieses Schlüsselsystem mal irgendwie den cool implementiert gesehen, so wie man es machen sollte?
Was genau meinst du damit?
Also wir haben jetzt Keyless Entry gesehen. Mhm. Die Idee ist, dein Schlüssel befindet sich in der Nähe vom Auto, es
geht einfach auf. Oder ist in deinem Telefon und befindet sich in der Nähe vom Auto.
Wir könnten auch Sachen machen, wie du hast einen kapazitiv auslesbaren Schlüssel in der Tasche und fasst die Türklinke an.
Also man kann sicher auch Konzepte erstellen, zum Beispiel mit einem Distance Boundary Protokoll. Das heißt, der Schlüssel muss sich tatsächlich in der Nähe befinden, was physikalisch durch zum Beispiel eine Laufzeit gesichert wird. Das heißt, da gibt es ein Challenge-Response-Protokoll zum Beispiel, also eine Anfrage wird vom Fahrzeug an den Schlüssel gesendet und der Schlüssel muss in einer gewissen Zeit antworten. Und die Beantwortung ist so hart limitiert durch die Laufzeit der Funkstrecke, dass die Berechnung sehr, sehr schnell ist und die Laufzeit sehr, sehr kurz, dass du es nicht replayen kannst. Das ist eine Möglichkeit, sowas zu implementieren, um zum Beispiel so eine Attacke mit einer Richtantenne zu umgehen.
Also wenn man da mal Radiosendung drüber macht, dann müssen wir sorgen, dass gleichzeitig alle Autoradios auch tatsächlich FreeFM einschaltet, oder?
Genau. Einfach alle Radios hacken übers Internet.
Also bei Jeep geht's ja wohl. Bei Jeep geht's ja wohl.
Bei Jeep geht das, ja. Gut. Genau, also wie gesagt, es ist sicher möglich, sowas zu implementieren, auch wenn man das sinnvolle Kryptoalgorithmen benutzt, die vielleicht sicherstellen, dass es nicht durch so eine simple Funkbrücke manipuliert werden kann. Aber bisher, glaube ich, gibt es bei kaum einem Hersteller Implementierungen, die in die Richtung gehen und die das auch sicher ausführen. Von dem her Schlüssel am besten in so einen NFC-Schutzbeutel packen, wenn der daheim rumliegt. Gut, noch Fragen? Gut, dann nochmal vielen Dank.